Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen, vielen Dank fürs Hören und auch fürs Teilen mit allen, die gerne mal ein spannendes Gespräch mit interessanten Musikern hören. Ich bin Axel Metz. Momentan ist es ja ziemlich unmöglich, im Studio persönliche Begegnungen hinzubekommen. Und es ist auch noch nicht so recht abzusehen, wann das wieder möglich sein wird. Aber online geht einiges in nächster Zeit. Ich hoffe, die Tonqualität ist für euch ausreichend. Ich gebe jedenfalls mein Bestes, gemeinsam mit einem der renommiertesten Songschreiber bei uns im Land. Seine Songs sind bestens bekannt. Peter Plath.
To say goodbye, why you'll never ever lose what is meant to be with you. So let there be love. So let there be love.
Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben. Und was, wenn mein Herz zerbricht? Nein, mein Kind, das wird es nicht. Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch.
Schön, dass das mit dir geklappt hat, dass du dir nochmal Zeit genommen hast.
Super, ja. Ja, ich freue mich ja. Toll, dass ihr das hinbekommen habt. Super.
Juh. Für dich ist es ja im Leben momentan gar nicht so viel anders als sonst, weil so viel unterwegs bist du ja gar nicht, sondern bist ja doch mehr der Typ, der im Studio bastelt.
Naja, aber ein Leben ist ja nicht nur, oder mein Leben findet ja auch nicht nur im Studio statt. Insofern ist mein Leben natürlich schon anders. Zum Beispiel, was ich meine Mutter ist jetzt seit Wochen auch alleine, sitzt in ihrer Wohnung. Meine Nichten, eine sollte Abitur schreiben und so. Und das lässt einen natürlich überhaupt alles gar nicht richtig los. Insofern freue ich mich natürlich, dass ich bei meiner Arbeit Ablenkung habe und da mal nicht über dieses Thema nachdenke.
Ich habe da so ein bisschen in diese Richtung gedacht. Viele, viele Kollegen von dir sitzen ja momentan wie auf Kohlen, weil die wollen auf Tour gehen, die haben Touren geplant. Da hängt ja auch immer ein Riesenunternehmen hinten dran mit Leuten, die Boxen schleppen müssen, die Scheinwerfer installieren müssen, die Tontechniker, die Leute, die auf der Bühne sich um die Instrumente kümmern, alles Mögliche. Und die kommen irgendwie nicht weiter, können nicht planen. Insofern habe ich gedacht, dass du es ein kleines bisschen entspannter hast als die Kollegen.
Also Ulf und ich, wir schreiben ja zusammen unsere Songs und wir haben uns eh vorgenommen, dass wir als Menschen gar nicht jammern dürfen. Im Gegenteil, ja, wir versuchen jetzt auch gerade ganz vielen Freunden und zu helfen. Also Sänger, Darsteller, Schauspieler, aber wie du auch sagst, auch die ganzen Techniker. Also so viel Tränen wie in den letzten Wochen haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, weil die sind natürlich alle, ja, sie wissen nicht mehr richtig, wovon sie jetzt leben sollen und wie es weitergeht. Ja, das ist wirklich dramatisch.
Das ist wirklich ganz merkwürdig, dass wir die letzten Einnahmequellen, die noch übrig sind, so die drei Apple-Stückchen von Spotify sind, beziehungsweise das, was das Radio halt jeden Monat überweist an GEMA-Gebühren.
Ganz genau, aber die GEMA-Gebühren bekommen ja auch nur die Songs geschrieben haben und nicht die sie spielen. Insofern ist dann für viele Musiker, die halt Songs von Künstlern nachspielen oder begleiten, für die ist es wirklich ganz schlimm, weil die bekommen ja noch nicht mal GEMA.
Insofern hast du in den letzten Jahrzehnten alles richtig gemacht, weil du gesagt hast, ich will Songs schreiben, ich will mich kümmern, ich will schöpfen und das lohnt sich schon gegenüber dem reinen Interpretentum, oder?
Ach naja, das ist jetzt ja schon sehr philosophisch, weil natürlich diese ganzen Streaming-Dienste, ich möchte es mal von mir loslösen, weil und möchte immer wieder vorausschicken, dadurch, ich bin ja auch so ein alter Sack, ich mache das ja schon lange und ich hatte so viel Glück im Leben und mir geht es gut. Aber worum ich mir wirklich Sorgen mache, wenn ein junger Songwriter oder eine junge Songschreiberin oder auch ein Drehbuchautor und so, durch die Streaming-Dienste ist das, was bei den Songschreibern ankommt, natürlich wirklich so wenig geworden. geworden, dass man sich dann, also dass viele einfach davon dann nicht mehr leben können. Das war schon vor Corona so, das ist halt obendrein noch ein Riesenproblem. Ne? Also so angenehm es auch ist zu streamen, ich streame selber liebend gerne, aber die Schöpfungskette für die Kreativen ist eher schlecht, leider.
Hm. Bibi und Tina, ihr seid jetzt in Serie auf Amazon?
Genau.
Das also so traurig und kompliziert und verrückt und verwirrend das auch alles ist mit Corona, einen besseren Zeitpunkt für die Serie hätte es eigentlich kaum geben können.
Ja, ich glaube ganz ehrlich, für die Kids ist es natürlich toll, weil die Serie ist, ich glaube, da träumt man sich weg. Es macht ganz viel Spaß für die Kids, das zu gucken. Es geht trotzdem ganz vorsichtig, geht es auch um den Klimawandel und um die Themen Nachhaltigkeit und was das alles mit uns macht. Aber es ist natürlich schon in der Bibi und Tina-Welt. Deswegen glaube ich, kann ich wirklich sagen, dass der Regisseur Detlef Buck da mit seinem Team ganz tolle Arbeit gemacht hat. Und wir hatten das große Vergnügen, wir durften wieder die Songs dazu schreiben. Auch das hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Also für die, die Bibi und Tina Kinofilme kennen, ich glaube, denen wird das auch gefallen. Obwohl es natürlich jetzt eine neue Generation von Bibi und Tina gibt. Trotzdem, glaube ich, ist man nach 3 Minuten so drin und in dieser Welt auf dem Martinshof. Das macht Spaß, ja.
Wie viel Musik gibt's denn da in der Serie? So pro Folge?
Es sind 10 Folgen und in jeder Folge gibt es 1 bis 2 Songs.
Also auch straff zu tun für euch als Songschreiber.
Ja, wir haben da jetzt 1,5 Jahre dran gearbeitet und hat aber wie immer richtig Spaß gemacht. Das ist für uns, wir sagen immer, das sind unsere eigenen Ferien auf dem Martinshof, wenn wir für Bibi und Tina schreiben dürfen, weil es ist so eine angenehme Zusammenarbeit. Und dann kommen die Kids hier ins Studio, das macht Spaß. Das ist kann man gar nicht als Arbeit bezeichnen.
Warst du als Kind ein Fan von Bibi Blocksberg?
Nee, dazu bin ich, ich habe das Wort vorhin schon mal gesagt, ist ja zu alt. Ich bin Generation Pippi Langstrumpf. Ich habe von Pippi Langstrumpf als Kind geträumt und Tommy und Annika und so, das war so meine Welt.
Ich bilde mir so ein als Kind, also ich komme ja aus der Osthälfte des Landes, ich bilde mir ein, so Hörspielkassetten, gab es die da nicht schon? Oder war das Benjamin Blümchen? Das kann auch sein, dass ich das verwechsel. Ich habe es ja nur über die Werbeblöcke immer mitbekommen. Im Fernsehen.
Na, ich bin ja Jahrgang 67.
Ja, ich auch.
Meine Schwester ist Jahrgang 75 und die hat tatsächlich dann schon Bibi Blocksberg gehört, diese Kassetten, genau wie du sagst. Und ich habe es aus ihrem Kind, ich hatte so ein Durchgangszimmer. Also meine Schwester musste in ihr Kinderzimmer durch mein Zimmer durch. Das ist echt hart, wenn du so 15, 16, 17 bist. Und da habe ich dann aus ihrem Kinderzimmer raus immer Bibi Blocksberg gehört. Das stimmt.
Was waren so deine Helden, abgesehen von Pippi Langstrumpf, in deiner Kindheit?
Aber, also das muss ich sagen, aber waren meine Helden, also das war halt so die heile Welt, wenn es Krach zu Hause gab oder so, dann habe ich mir aber angemacht und mich weggeträumt. Dann war ich großer Fan von Erich Kästner, der hat so geschrieben, Emi und Detektive und Pünktchen und Anton und ja, ich habe sehr viel gelesen als Kind.
Wenn du sagst, ABBA war so dein Ding als Kind, das Faszinierende an ABBA ist, das ist auch sehr, sehr tief in meine Hirnrinde eingebrannt. Als Kind hat man ja erstmal das gehört, was aus dem Radio der Eltern kam. Aber heute mit fast 53, ich komme immer noch hervorragend mit ABBA zurecht und habe es eigentlich so nach der Teenager-Phase, wo ich dann so ein bisschen auch rebelliert habe und das alles so, ja, Schlagermusik und so ein bisschen abgetan habe. Ich habe das vor ein paar Jahren für mich nochmal ganz neu entdeckt. Wie geht's dir so mit ABBA so heute, aus heutiger Sicht?
Immer noch, also es gibt in meinem Leben gibt es natürlich was, was ich, wenn Silvester ist, muss ich Happy New Year hören. Wenn ich traurig bin, höre ich The Winner Takes It All. Wenn ich merke, ich habe so eine melancholische Phase oder so, dann höre ich mir auch eine ganze, oder ich streame auch ein ganzes Album an in einem durch und dann verbinde ich aber auch mit jedem Album eine Phase meiner Kindheit. Ich erinnere mich, dass als Voulez-vous das Album rauskam, da war ich bei den Pfadfindern. ich offenbare hier Geheimnisse. Ich war als Kind mal ein paar Monate bei den Pfadfindern, bin nach der Schule mit meiner Vinyl zu den Pfadfindern gegangen und habe gefragt, ob ich mir die Platte da anhören darf, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe von Neugier und durfte mir die Platte da anhören. Und die anderen Jungs waren noch nicht da. Also mit ABBA verbinde ich so viel und auch jetzt im höheren Alter immer noch, klar. Also das hilft mir auch, mich wegzuträumen.
Es ist irgendwo sehr, sehr klassisch, was die gemacht haben und hat, wenn man überlegt, wie lange das schon her ist, dass die Aufnahmen gemacht worden sind, immer noch so viel zu bieten, akustisch. Also ja. So vom Sound her, also das hat alles Pfiff, das ist alles auf den Punkt. Die Klanglandschaften sind aufregend, immer noch, also man entdeckt immer wieder was Neues.
Als Musiker muss ich sagen, ich treibe damit jeden Toningenieur, mit dem ich arbeiten darf, in den Wahnsinn, weil ich immer sage, so, hör dir mal an, wie die das da gemacht haben. Und also ABBA haben ja ganz viel mit die Bänder langsamer laufen lassen, um die Stimmen zu pitchen, damit die Stimmen höher klingen. Nicht für die Lead-Vocals, sondern für die Backing-Vocals. Also die haben mit massiven, tollen Tricks damals gearbeitet, wo mit denen du das heute beim Computer natürlich viel schneller machen kannst. Das war schon genial, ja.
Die mussten ja wirklich alles noch einzeln machen. Also da mussten noch Streicher ins Studio, damit Streicher auf der Platte zu hören sind. Anders genau. Ging's ja nicht. Ja. Heute kannst du ja, wenn du willst, einen Song auf dem Smartphone fertig fabrizieren und hast eigentlich alles, was es so an Sounds gibt, wenn du das willst, unter deiner Hand. Ist das für dich mehr so Fluch oder mehr so Segen als Producer?
Das ist lustig, dass du mich das fragst. Ich habe gestern mit einem ich habe einen ganz tollen Co-Produzenten, der ist 25 Jahre und da haben wir halt so, der hat das natürlich alles ganz anders schon gelernt, als ich es damals noch gelernt habe und es ist beides, glaube ich. Es ist Fluch und Segen und wenn man, ich glaube, ich genieße diese Zusammenarbeit mit so einem jungen Menschen zum Beispiel dadurch, dass wir versuchen immer das Beste aus beiden Welten zusammenzupacken und was ich, wenn er ganz tolle Streicher wie sagt man das, spielt aus der Dose sozusagen, wenn ich sage, ja, und jetzt warte mal ab, wenn wir im Studio sind und das genau so nachspielen lassen, dann klingt es trotzdem noch besser. Man hat aber jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, natürlich so Streicher schon richtig vorher so zu programmieren, wie man sie dann auch nachspielen möchte später. Und das war früher schon sehr anstrengend, weil du standest manchmal im Studio, ich erinnere mich, dass ich mit Rosenstolz mal beim Album im Studio stand und die Streicher dann fürchterlich fand und das kannst du aber dann nicht so schnell ändern.
Das ist heutzutage dann tatsächlich...
Das ist heutzutage besser, man kann sich besser vorbereiten auf sowas.
Und du kannst auch hinten raus noch immer noch mehr Dinge ändern als früher, wo du dann irgendwie damit leben musstest, entweder lassen wir es so oder wir fangen nochmal ganz neu an.
Genau, ja.
Und dann brauche ich ja wieder Musiker im Studio, sozusagen.
Und dann ist noch der Vorteil, und diese Diskussion hatten wir halt gestern, ist ja natürlich, sagen wir mal, jemand ist 17 Jahre alt und sagt, ich möchte mal einen Song richtig produzieren und so. Und diese Möglichkeiten, das mit GarageBand oder was auch immer erstmal richtig kostengünstig zu machen, das ist natürlich toll. Das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Ich musste damals, ich hatte meinen Zivildienst in Braunschweig gemacht und habe dann Kassetten geschickt an die Stadt, um so eine Woche ein Tonstudio zu gewinnen. Und ich habe die dann auch gewonnen, war trotzdem kreuzunglücklich nach den Aufnahmen, weil das alles ganz fürchterlich klang. Und das ist, glaube ich, heutzutage wiederum ein Vorteil. Also Kreativität siegt hier schon. Also die immer erfolgreich sind, die können ihren Erfolg nicht mehr so leicht halten, weil die Jüngeren können jetzt leichter nachlegen. Und das finde ich sehr toll. Das begrüße ich.
Auf der anderen Seite, wenn wir in deine Jugend zurückgehen, du hast sozusagen wirklich noch die Ochsentour machen müssen. Von jetzt mache ich mal eine Kassette, vielleicht gewinne ich einen Tonstudio-Termin. Jetzt habe ich sowas. Jetzt kann ich vielleicht schon mal gucken, ob ich noch ein paar andere Mitstreiter finde, mit denen ich zusammen was machen kann. Vielleicht finden wir mal eine Plattenfirma. Jetzt mache ich hier und da mal ein kleines Konzert. Da waren bloß 3 Leute. Beim nächsten Konzert waren es vielleicht bloß 2. Beim übernächsten waren es 10 oder 15. Heute, wenn du den Daumen richtig drauf hast und Glück hast, bist du praktisch innerhalb von wenigen Augenblicken Weltstar, wenn alles läuft. Geht das nicht manchmal zu schnell?
Ja. Also das kann natürlich zu schnell gehen. ich glaube, das war aber auch früher gab es ja auch viele One-Hit-Wonder und so, also die einen Song hatten und danach wieder in der Versenkung verschwunden sind. Ich glaube, auch hier hatten Anna und ich damals einfach das Glück, bei uns hat das so urst lange gedauert, weil bei unseren ersten Alben sind alle gefloppt. Dadurch hatten wir auch die Chance, ganz viel Fehler zu machen und auch ein bisschen erstmal zu lernen, wie ist es eigentlich auf der Bühne. Und wie du sagst, dann hatten wir ja auch Konzerte, wo nur 5 Leute kamen. Und die spielst du dann natürlich trotzdem, weil du immer üben kannst. Das war natürlich richtig, richtig klasse.
Wenn ihr für Bibi und Tina Musik macht, erstmal euch überlegt, wie sollen die Songs denn angelegt sein, worum sollen die Songs gehen. Wo ist da der Unterschied für dich zu einem ganz normalen, regulären Popsong? So in der Herangehensweise.
Eigentlich als Ulf und ich anfingen mit Bibi und Tina, war ja das, was uns so gereizt hat an der Aufgabe, war eigentlich eben nicht klassische Kinderlieder zu schreiben, sondern eigentlich zu sagen, wir schreiben jetzt Popsongs, die hoffentlich Kinder auch gut finden. Und insofern gehen wir da eigentlich genauso ran wie an alles andere. Und zwar so, es muss eigentlich uns auch gefallen. Und dann ist natürlich der Vorteil jetzt bei Bibi und Tina, es gibt immer ein Drehbuch. Und dann treffen wir uns mit Buck und sein Team und gehen durch das Drehbuch und gucken, wo könnte denn jetzt mal ein Song stattfinden. Oder sie haben schon eine Idee, wo ein Song stattfinden könnte. Und dann nähert man sich so an. Und dann dürfen wir aber so schalten und walten erstmal, wie wir möchten. Und fangen dann einfach an. Also eigentlich gehen wir egal ob wir jetzt mit Sarah Connor oder Max Rabe oder Bibi und Tina hier sitzen, eigentlich gehen wir immer gleich ran. Wir sind halt vielleicht auch zu wenig Profi. Wir müssen halt immer uns selber irgendwie anzünden und Spaß richtig dran haben. Nur dann gelingt es uns.
Ja klar, den Rest macht die Erfahrung. Das Wichtigste ist, dass man sich irgendwie den Spaß daran erhält an der ganzen Sache.
Genau. Ja.
Die Erfahrung, die biegt dann schon alles so, wie es dann ordentlich wird. Detlef Buck, mit dem arbeitet ihr ja schon seit den Kinofilmen zusammen. Wie seid denn ihr aufeinander getroffen? Wie ist das passiert?
Ah, wir wurden tatsächlich damals durch eine gemeinsame Freundin einander vorgestellt. Und als wir uns dann, ich erinnere mich noch ganz genau, dass wir gesagt haben, ach, im Restaurant sich zum ersten Mal über so ein Projekt auszutauschen, vielleicht ein bisschen doof. Und dann habe ich ihn zu mir nach Hause eingeladen und mein Freund hat gekocht und wir saßen alle am großen Tisch und es ging halt um den Kinofilm Bibi und Tina und mein Co-Songschreiber, also der Ulf, kannte das Thema gar nicht und dachte immer, Bibi und Tina seien Arbeitstitel. Das war, danach hatten wir darüber wirklich Lachkrämpfe. Und es war wie oft im Leben, ich glaube, jeder kennt das, wir haben gar nicht so viel über das Projekt gesprochen, sondern uns erstmal kennengelernt. Und am Ende des Abends meinte Detlef dann, ja, legt mal los, macht mal was. Und das war eigentlich schön. Und so ist es auch immer noch. Das ist einfach ich glaube, das ist Vertrauen. Und das ist das Tolle an Buck, dass der uns vertraut.
Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, so aus der Entfernung heraus, ist Detlef Buck so ein Typ, der mit dem arbeitet man, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, auch sehr, sehr lang? Und auch immer wieder. Und so die zweite Sache, die mir auf so, wie gesagt, als reiner Konsument aufgefallen ist, Detlef Buck ist so ein bisschen der deutsche Quentin Tarantino. Also der hat ein gutes Händchen für Stoffe, der hat ein gutes Händchen, sich die Leute zu suchen, mit denen der das machen möchte. Und hat's auch seine eigene Bildsprache in den Filmen. Also egal welche man sieht von ihnen, ob das nun Kinderfilme sind oder Erwachsenenfilme, man sieht, dass Detlef Buck da irgendwo das Zepter schwingt.
Oh, ich wünschte, er würde dich gerade hören. Das ist so lustig, weil wir heute nämlich den ganzen Vormittag zusammensaßen. Weil all das, was du sagst, kann ich gerade nur unterstreichen. Und ich muss sagen, ich bin so ein Riesenfan von ihm, weil er einfach auch seinen eigenen Weg durchgeht. Und egal, was gerade angesagt ist oder nicht angesagt ist, er zieht schon seinen Stiefel durch und ich mag diese Gradlinigkeit ich mag als positive Verrückte an solchen Menschen. Ja, ist ganz toll, ja.
Das erste Mal ist er für mich so richtig, wo ich gesagt habe, jawohl, da habe ich jetzt totalen Respekt davor, weil das war größeres Kino, als man es normalerweise im deutschen Kino gewöhnt war. In Sonnenallee, was ja nun eine sehr leichte Komödie war, hat er als Westdeutscher tatsächlich, er war ein Abschnittsbevollmächtigter der deutschen Volkspolizei, der DDR. Er war das. Er war so echt, er war eigentlich echter als so ein echter ABV-Bulle.
Okay.
Das kannst du ihm auch gerne erzählen. Also,
das erzähle ich ihm, ja.
Da ziehe ich immer noch den Hut vor ihm, weil viele Leute aus den alten Bundesländern haben sich probiert schon in so Rollen und haben es irgendwie nie hundertprozentig getroffen. Er war echter als die Echten.
Okay, das sage ich ihm.
Das ist eine Frage, die muss ich natürlich stellen. Für alle die, die Rosenstolz vermissen, ist da irgendwie mal wieder was am Horizont zu erwarten von dir und Anna?
Na, momentan eher nicht, aber wir sind nach wie vor im guten Austausch, wir telefonieren, haben gerade neulich telefoniert, weil in solchen Zeiten, da rückt man natürlich aneinander und fragt, wie geht's dir und so. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mit Silly auf Tour gegangen ist, die Anna, und habe dann auch ein paar Aufnahmen gehört und ihre Stimme ist auch noch toll. Also das freut mich alles. Ich glaube, wir hatten so gute Zeiten, dass natürlich dann dieses Gefühl, so jetzt morgen machen wir was, da hätten wir selber ein bisschen Angst vor, glaube ich. Ich glaube, es muss einen Moment geben, wo wir beide das dann so richtig wollen und dann könnte das passieren, aber vielleicht passiert es auch nie, wir wissen es nicht.
So eine Variante wie bei Ich und Ich, wo sozusagen Annette Humpe so hinter den Kulissen alles macht und Adel Tawil hat damals ja sozusagen alles auf der Bühne erledigt, könntest du dir als Modell nicht vorstellen?
Du meinst, ich schicke Anna arbeiten und bleibe zu Hause?
Ja, oder guckst es dir von hinten an?
Ich glaube, sie würden einen Vogel zeigen. Nein, nein, nein. Das Rosenstolz war schon so, das haben wir schon auch geliebt und unsere Konzerte und zusammen dann auf Tour zu gehen und so. Aber ich glaube, wir hatten ja unsere Zeit.
Was war so eigentlich der prägendste Moment aus dieser Zeit für dich, auch in deiner heutigen Tätigkeit?
Du hörst mich denken. Ich glaube nicht, dass es diesen einen Moment gab, aber es ist wirklich lustig, dass du das mich gerade jetzt fragst, nachdem wir heute Morgen mit Buck hier die ganze Zeit saßen und wir waren, irgendwann haben wir dann über die 90er Jahre gesprochen und ich glaube, es war sowieso für mich als Wessi, ich hatte mich ja verliebt in Ulf und ich bin dann nach Friedrichshain, Ost-Berlin gezogen und die ganze Gesellschaft war ja logischerweise im Umbruch und es waren einfach so aufregende Zeiten. Jeden Tag hat irgendwo ein neuer Club aufgemacht, die Wohnungen waren sehr, sehr, wir hatten ja keine Knete und insofern war es ganz toll. Die Wohnungen waren ganz günstig und Anna lebte ja auch gleich um die Ecke. Und diese Phase dann auf Tour zu gehen und Konzerte zu spielen, auch wenn es nur vor 10 Leuten waren, diesen Spaß. Also wenn du mich das fragst, waren, glaube ich, die Jahre zwischen 20 und 30, also als ich, die haben mir richtig viel Freude bereitet und es war gleichzeitig auch schon hart, es war jetzt nicht easy, aber deswegen, es gab nicht das eine Erlebnis. Aber natürlich schon diese Dankbarkeit, dass wir durften ja auch mal fürs Goethe-Institut in Novosibirsk spielen und das war, glaube ich, 1996, da überhaupt hinzukommen, das war natürlich schon ganz aufregend. Ich glaube, so als dann der Erfolg so riesengroß war, das ist interessant, das bleibt gar nicht so im Kopf, sondern es waren eher die Anfangsjahre, die so aufregend waren.
Das kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es ähnlich. Ich habe mal als DJ gearbeitet, auch im Radio. Am Anfang ist man froh, dass man überhaupt erstmal machen kann. Dass da überhaupt jemand da ist, der dort sagt, Mensch, also prima, mach mal. Interessiert mich, was du da tust. Da ist man eigentlich hauptsächlich wegen Spaß an der Freude am Start. Und dann, wenn es halt so erfolgreich wird und dann irgendwie auch, wie sagt man das, wenn dann plötzlich auch wie Revierkämpfe auftauchen, wo man sagt, also das haben wir bis jetzt geschafft, da müssen wir eins draufsetzen oder es muss wenigstens genauso erfolgreich sein wie beim letzten Mal. Und da gibt es ja dann auch immer Leute so im Hintergrund.
Ja, das hat mich damals tierisch genervt, dass dann alle immer, also nicht alle, nicht die Fans, um Gottes Willen, die haben mich nie genervt, aber dann so die Leute, die mit und durch ein Geld verdienen, dann immer gesagt haben, ja, wie kann man denn da jetzt noch eins draufsetzen und so. Und das nervt, weil darum geht es gar nicht im Leben. Es ist aber nur schwierig, dann als Künstler da auch stark zu bleiben und zu sagen, so, das muss jetzt nicht immer höher, schneller, weiter, sondern weißt du, diesen Druck, vielleicht sind wir daran ja auch ein bisschen gescheitert, weil diesen Druck, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht und Anna sowieso nicht.
Und ich glaube, das sind dann so auch so die interessanten Momente im Leben, wo man dann für sich beschließen muss, okay, bis hierhin bin ich jetzt gekommen. Will ich auf diesem Pfad jetzt weitergehen?
Genau.
Wird mir das dann auch in ein paar Jahren so wenig Spaß machen, dass ich mir ganz was Neues suchen muss als Betätigungsfeld? Oder biege ich jetzt auf eine Kreuzung ab, wo ich sage, da fühle ich mich insgesamt wohler, auch wenn der Erfolg nicht so überriesig ist?
Ganz genau, ja.
Ja. Eine Frage, die mir schon seit Ewigkeiten unter den Nägeln brennt. Dein Opa, so steht es bei Wikipedia, war in Neu-Delhi als Diplomat tätig.
Mhm.
Und du warst auch in Neu-Delhi?
Ja, ich bin da geboren worden. Mhm. Der Grund ist eigentlich ganz einfach, wenn auch sehr traurig. Mein Vater ist, also meine Mutter war schwanger mit mir und mein Vater starb leider vor meiner Geburt an Gehirntumor. Und meine Mutter ist dann sozusagen zurück zu ihren Eltern nach Neu-Delhi. Und deswegen bin ich dort geboren.
Wie lange warst du dort?
Ich war dann dort eine Zeit, dann wurde mein Großvater versetzt nach Australien. Da war ich dann auch dabei. Und in Thailand war ich auch dabei. Und meine Mutter war viel auch zusammen mit mir, aber fing eine Ausbildung dann in Hamburg an beim NDR. Als Journalistin und hat mich dann also nach Hamburg geholt. Da war ich irgendwie 3 und noch was.
Damit hast du sozusagen das nicht wirklich bewusst im Hinterkopf. Hast du dir das dann so Indien, Neu-Delhi, Australien nochmal als Erwachsener angeguckt?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Ich war noch nie in Indien. Und ich sollte das dringend mal machen, aber momentan gerade schwierig. Nee, weißt du, wenn du als Kind, es ist lustig, dass du mich das fragst, als Kind haben mich alle gefragt, ja, und dann, wenn du erwachsen bist, fährst du doch bestimmt mal nach Indien. Und komischerweise war das dann immer gar nicht so auf meinem Radar. Und jetzt muss ich mich langsam mal ranhalten. Ne?
Wird Zeit. Was gibt's als nächstes? Was hast du so als nächstes auf dem Schirm, was du schon so wirklich mit einer gewissen Gewissheit am Horizont heraufziehen siehst?
Naja, wir hatten jetzt die letzten Wochen natürlich wahnsinniges Chaos. Das führt jetzt zum Eingang von unserem Gespräch auch zurück, weil wir planen natürlich eigentlich die nächste Bibi und Tina-Tour und wissen gerade überhaupt nicht, wie wir das machen sollen und ob wir das überhaupt machen können. Und da wir das auch selber produzieren, Ulf und ich, fühlen wir uns auch verantwortlich für die ganzen Künstler und Darsteller und also das kann ich jetzt gerade nicht beantworten und das erfüllt mich auch mit einer großen Traurigkeit manchmal, dass ich dann denke, so schade, und ich frage mich dann auch, wie wird das überhaupt für die ganzen Kinder werden, wenn die in der Weihnachtszeit überhaupt gar nicht rausgehen können, sich Theater und so, und insofern hoffe ich noch auf ein Wunder, aber wer weiß. Und gleichzeitig haben Ulf und ich jetzt erstmal beschlossen, wir konzentrieren uns jetzt auf Songschreiben. Wir sind viele von den Künstlern, für die wir schon schreiben durften, die scharren auch mit den Hufen, mit denen arbeiten wir jetzt schon zusammen. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht erzählen, wer das alles ist. Soll ja eine Überraschung sein. Und wir schreiben einfach Songs. Ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Es tröstet uns auch und fängt uns auch wirklich auf jetzt gerade.
Ist sozusagen das Beste, was in dieser ganzen Situation einem passieren kann, dass man die Möglichkeit hat, so das alles irgendwie auch zu verarbeiten und in Produktivität umzumünzen. Und ihr als Songschreiber seid dafür, ihr habt es da natürlich wirklich gut.
Ja, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass wir das machen dürfen. Und es werden, sind jetzt auch überhaupt nicht nur traurige Songs, wir schreiben auch richtig lustige Songs und so, sondern aber es lenkt halt ab, ne? weil man in den Momenten, wo man arbeitet, das war schon immer ein Vorteil von diesem schönen Beruf, ich vergesse dann alles andere um mich rum und das hilft gerade wahnsinnig, ja.
Das ist ja wirklich spannend, dass du das auch so sagst. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen über eine Umfrage bei Menschen, wie es denen so geht, was denen so momentan durch den Kopf geht in der ganzen Situation. Und da ist ein extrem hoher Prozentsatz an Menschen gewesen, die sagen, also ich, für mich ist diese Zeit ein Auf und Ab. Also mir geht's zum Teil wirklich prima, ich fühle mich gut, ich bin dankbar, ich habe auch gute Laune und dann gibt es so Tage, wo ich total durchhänge. Und das sind erstaunlich viele Leute, die diese Berg- und Talfahrt momentan mitmachen.
Genau, das ist gut ausgedrückt. Ne? Es ist wirklich so eine Berg- und Talfahrt, weil die schönen Momente, die fühlt man natürlich auch besonders intensiv, als wenn wir zum Beispiel irgendeine Melodie haben, von der wir sagen, oh, die ist richtig gut, dann freuen wir uns auch immer vielleicht noch ein Stückchen mehr, als das vor einem halben Jahr gewesen wäre. Und dann kommt irgendein anderer, gestern Abend war ich mit meinem Freund und meinem Hund spazieren nachts und wir sind an einem unserer Lieblingsrestaurants vorbeigegangen und da habe ich nur gesagt, ach, hier würde ich jetzt auch so gern sitzen. Und dann war wieder so eine Traurigkeit erstmal.
Dann ist das so ein ganz merkwürdiger Moment, wenn man merkt, so Sachen, die so völlig selbstverständlich waren. Ja klar, ich mal in mein Lieblingsrestaurant oder ich...
Genau.
Treffe mich einfach mal mit jemandem, mit dem ich mal einfach mal ein bisschen reden will in aller Ruhe. Mal so richtig persönlich. Also Auge in Auge.
Und nicht nur per Skype oder Zoom oder was auch immer, sondern wirklich reden, ne? Das ist halt auch so.
Insofern, ich würde mir sehr wünschen, wenn der ganze Spaß hier vorbei ist mit Corona, dass wir einfach mal auch persönlich aufeinandertreffen. Ich habe noch tausende Fragen an dich.
Sehr gern. Das können wir doch dann machen und mir hat das wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
Freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit dem Musical möglichst bald irgendwie planbar wird, dass du aus der ganzen Situation viele gute Momente musikalisch ziehen kannst. Und wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich bald mal.
Alles klar, bis dann. Dankeschön.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Axel trifft Peter Plate online. Ich hoffe, euch hat's gefallen und die Tonqualität war auch ausreichend für euch. Lasst dazu gerne auch mal einen Kommentar da auf Facebook oder Instagram oder auch gleich bei Apple Podcast. Ja, und wie immer meine Bitte, wenn ihr Freunde habt oder Kollegen oder Bekannte, bitte meinen Podcast teilen und auch weiterempfehlen. Immer Dienstag gibt's eine neue Folge zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, gestreamt über Deezer, auf Spotify, AudioNow und hetradio-rtl.de. Als nächstes online im Gespräch der Gewinner der letzten Staffel von The Masked Singer, der Schauspieler und Musiker Tom Beck. Ich schau mal, dass der Sound bis dahin möglichst okay sein wird. Bis dahin, bleibt gesund!